Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und mein Gast heute ist Thomas Ried. Du bist, ja, was bist du genau?
Ja, was bin ich? Ich bin im Moment Gastwissenschaftler bei SAIS an der Johns Hopkins Universität in Washington, D.C. Und ja, ich bin Autor eines Buches, das wir gerade vor erst 4 Tagen veröffentlicht haben. Der Titel ist War 2.0, also Krieg 2.0.
Und der Untertitel ist Irregular Warfare in the Information Age.
Genau. Ja, das Buch ist entstanden letztlich aus 2 Studien, die ich zusammen mit einem französischen Kollegen, Marc Ecker, in Paris gemacht habe. Das französische Verteidigungsministerium.
Und ja, War 2.0 kann man sich jetzt viel und nichts drunter vorstellen. Worum geht es konkret?
Also es geht darum, War 2.0 ist ja offensichtlich ein Wortspiel, Anspielung auf Web 2.0. Und worum es in dem Buch geht, ist letztlich die Frage, wie neue Medien, Informationstechnologie, irreguläre Kriegführung, also militante Gruppen einerseits, zum Beispiel Taliban, Al-Qaida, Hezbollah sind unsere Fallbeispiele, und andererseits reguläre Streitkräfte, die amerikanischen Streitkräfte, die britischen Streitkräfte und die israelischen Landstreitkräfte, die anderen 3 Fallbeispiele. Also wie neue Medien beide Akteure, reguläre und irreguläre Akteure, beeinflusst hat.
Fangen wir mal mit den Militärs an auf der einen Seite. Wie verändern denn neue Medien die Rolle oder die Arbeit von Militärs?
Ja, also auf vielfältige Weise. Vielleicht kennst du, vielleicht kennen deine Leser, deine Hörer diese Unterscheidung in digitale Einwanderer und digitale Eingeborene, also Digital Natives und Digital Immigrants.
Ja, das ist normal.
Okay, und auch in den Streitkräften gibt es natürlich junge Leute, die spielerisch mit den neuen Medien umgehen. Also dann halt auch Offiziere eher niedrigeren Dienstgrades, weil sie einfach jünger sind. Und sozusagen die Generäle, für die das alles so ein bisschen neu ist, die das nicht so richtig verstehen. Ich vereinfache natürlich. Hm. Aber der Effekt ist, dass man auch vor allem in den USA beobachten kann, dass viele relativ junge Leute in der Armee sich untereinander vernetzen, um einfach in dieser neuen und für sie auch selbst neuen und gefährlichen Umgebung, Afghanistan, Irak, einfach lernen, wie man jetzt zum Beispiel, es gibt ja neue Taktik der Aufständischen im Irak, irgendwelche bestimmten IEDs, also diese Roadside Bombs, diese Minen, selbstgebastelten Minen, wie kann man dagegen vorgehen? Dann tauscht man sich online darüber aus. Ich kann gerne mal ein Beispiel geben. Also zum Beispiel, es gab die irakischen Aufständischen haben vor ein paar Jahren damit angefangen, die Minen per Spielzeug, also ferngesteuerte Spielzeugautos, diese Fernsteuerungsanlagen, kann man einfach kaufen im Spielzeugladen, haben die angefangen, diese Technik zu verwenden, um ihre Bomben damit zu zünden. Und die Amerikaner haben es irgendwann rausgefunden. Und natürlich liegt es nahe, dass man auch in den Spielzeugladen geht und sich die gleichen Funkgeräte kauft, um die Minen zu zünden, bevor man dann vorbeifährt, sozusagen die Punktzündung zu vermeiden, indem man sie einfach vorher zündet. Als die Irakis das dann gemerkt haben, also die Aufständischen, die das gemacht hatten, haben die gesagt, okay, wir müssen eine andere Technik verwenden und sind umgestiegen auf meinetwegen Garagentüröffner, die auf einer anderen Frequenz funktionieren. Und so hat sich ein Katz-und-Maus-Spiel ergeben, das wirklich zum Teil bizarre Formen annahm. Und die Plattformen, sozusagen ein internes Facebook für die Streitkräfte in den USA, das die dann gegründet hatten sozusagen, also es war nicht Facebook, es war eine eigene Plattform, die war ganz wichtig dabei, in diesem Katz-und-Maus-Spiel möglichst schnell reagieren zu können.
Und dann hat man untereinander, jetzt ohne die Dienstgrade hoch und runter zu gehen, quasi die Informationen ausgetauscht und so Wissensmanagement
quasi gemacht. Genau. Also es ist dann auch eine Plattform, wie das in allen möglichen anderen Bereichen, auch nicht militärisch, einfach die wir wahrscheinlich alle aus unserem Hobbyleben, Berufsleben kennen, gab es dann einfach viele Initiativen von jungen Offizieren, irgendwas Neues zu probieren oder ganz banale Dinge, wie ob die jetzt diesen Bürgermeister dieses Ortes kennen und wie der so drauf ist. Über solche Dinge hat man sich dann ausgetauscht und es hat sehr gut funktioniert.
Mhm. Und hast du mal Einblicke gehabt in dieses soziale Netzwerk der US-Militärs? Wie unterscheidet sich das, wenn so von Facebook zum Beispiel?
Also ich hatte am Anfang ein bisschen Einblick, aber die haben relativ schnell, als es dann auch in der Presse berichtet wurde darüber, es war am Anfang, hieß die Plattform companycommand.com, also war sozusagen kommerziell offen, war eine Initiative von einzelnen Leuten aus Kalifornien, die da stationiert waren. Und als es dann in der Washington Post war, war das auf einmal, gab es so viel Traffic, dass sie das schließen, also zumachen mussten. Und nur für Leute, die sich dann registrieren mit ihrer offiziellen Armeekennung, wie das genau technisch gelaufen ist, weiß ich nicht. Aber was sie mir erzählt haben in den Interviews ist, dass das Schließen, also das sind sozusagen nur halb öffentliche Netz, dadurch intern noch viel besser geworden ist, weil die Leute sich angefangen haben, stärker zu vertrauen. Man konnte dann die ganzen Informationen, wo man sich scheute, die öffentlich zu hinterlegen, einfach leicht abrufen, weiß ich, Zugangsdaten, Nummern, Lebensläufe etc. Und es muss beeindruckend sein, sodass sich da auch wirklich enge persönliche Beziehungen ergeben. In England gibt es was Ähnliches, haben sich Hochzeiten sogar ergeben daraus. Also ganz beeindruckende Netzwerke.
Also Dating-Plattform mit Wissensmanagement.
So weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber man sieht, das ufert aus. Und das haben auch letztlich die Generäle oder die Oberste, also die Leute, die einfach die Vorgesetzten nicht voll im Griff und auch nicht voll verstanden und auf diesen Plattformen zum Teil die Politik vertreten von den Leuten, dass wirklich nur ein Dienstgrad vertreten werden muss. Also nur Hauptleute meinetwegen und keine Majore. Die fliegen dann raus.
Okay, ja. Und da hat dann jeder seine Profilseite und sie stellen Bilder ein und...
Wir sind sogar so weit gegangen, ich weiß nicht, ob die es jetzt noch machen, aber zwischenzeitlich gab es so eine Initiative, dass jeder Captain, der dann nach Afghanistan geschickt wurde, ein iPod bekommen hat, vollgeladen mit Debriefings, also mit Interviews von anderen Captains, die gerade rausrotiert sind aus Afghanistan, um dann, weiß ich nicht, im Flugzeug, und es gibt ja viele Langeweile bei solchen Konflikten, sich dann anzuhören, was wir gelernt haben, was können wir besser machen.
Ja, man liest so einiges immer über zum Beispiel Soldatenblogs, so etwas, was in Deutschland bei der Bundeswehr so gut wie gar nicht so gang und gäbe ist. Wie fungieren die denn und wie geht das Militär in den USA zum Beispiel damit um, dass halt dann ja, Soldaten aus Langeweile oder ihre Erlebnisse niederzuschreiben, aus Afghanistan bloggen?
Also das ist ein schwieriges Thema, eine schwierige Frage, weil es gibt ganz verschiedene Blogs natürlich. Es gibt Soldaten, die bloggen wirklich im Feld, versuchen es zumindest. Dann gibt es welche, die bloggen unter ihrem Namen, andere bloggen unter einem Pseudonym und verraten nicht, wer sie wirklich sind. Wieder andere bloggen erst, wenn sie zurückkommen, um dann also Operational Security, also die Sicherheit der Operation, nicht zu gefährden. Von daher ist es auch sehr schwer zu verallgemeinern, was die Reaktion der Institution, also der Streitkräfte ist, der Armee ist. Aber was man schon beobachten kann, ist, dass am Anfang haben die es gar nicht richtig gerafft, was passiert. Die institutionelle Armee, wie man sagt. Und deswegen gab es am Anfang mehr Offenheit als jetzt. Später gab es dann Regulierungen, die zurückgestuft haben, sodass zum Beispiel heute Blogger, also Blogspot, wenn ich richtig informiert bin, gerade nicht zugänglich ist von Militärbasen aus.
Okay, also eher sperren und nicht Policies quasi, also Regeln aufstellen.
Ja, beides. Also es gibt auch zum Beispiel YouTube, ist auch gesperrt. Relativ viele soziale oder relativ viele große Plattformen, die offen sind, generell offen sind, sind innerhalb der US-Streitkräfte. Es ist ganz lustig, wenn man zu diesem Thema eine Präsentation gibt im Pentagon und die wollen, dass man darüber redet. Dann sagt man, okay, seid ihr hier online, kann ich hier mal was vorführen? Und dann funktioniert halt in der Regel nichts. Dann ist man in der Defense Information School und kann nicht mal YouTube aufrufen. Also, die haben also doch institutionell dann auch Probleme damit umzugehen. Deswegen innerhalb der Streitkräfte, die ganzen Blogger, die haben dann auch ihre Blogging-Vereinigungen und ihre Konferenzen, um da auch ein bisschen politisch Druck zu machen, dass die Armee etwas verstaubt natürlich, sich doch endlich mal öffnet und dem ein bisschen pragmatischer entgegenblickt.
Hast du da irgendwelche Zahlen, wie viele von diesen unterschiedlichen Soldatenblocks es geben könnte? So?
Es gibt so, also ich müsste jetzt aktuelle Zahlen nachschauen. Es gibt eine Webseite, ich glaube millblogging.com, irgendwas mit Millblogging, die sozusagen die Überblickseite für militärische Blogs ist. Aber man muss sagen, es gibt natürlich da hier besonders viele vereinsamte Blogs. Gibt es dafür eigentlich im deutschen Begriff?
Vereinsamte Blogs.
Im japanischen.
Brachliegende Blogs? Weiß ich jetzt nicht.
Ich glaube, im japanischen gibt es dafür ein Wort Pebbles. Also, wenn man es übersetzt ins Englische, also sozusagen Spülsteine, die dann rumliegen. Jedenfalls gibt es da besonders viele bei den Streitkräften, weil die zum Teil einfach rotieren und die dann in eine neue Position kommen, also weg von Afghanistan oder in eine Verwendung kommen, die es ihnen nicht erlaubt zu bloggen oder einfach die keine interessanten Details mehr erleben, dann lohnt es sich nicht mehr weiterzumachen. Deswegen schwierig zu sagen, wie viel es gerade jetzt gibt. Viele davon liegen auf Eis, werden nicht mehr abgedatet.
Du hast jetzt dieses eine Beispiel gebracht, wie sich so US-Militärs auf so einer sozialen Netzwerkplattform vernetzen. Hast du noch andere Beispiele so von der Militärseite?
Ja, besonders interessantes Beispiel, finde ich, gibt es in England. Und zwar die Briten sind traditionell, die Streitkräfte, auch das Ministerium, sind eher weniger offen. In den USA kann man selbst als Experte wie ich, also als Ausländer, als Deutscher, da einfach anrufen und sagen, ich möchte mit euch über das und das sprechen, und die sagen, klar, komm vorbei, morgen um 2. Wirklich extrem einfach. Bei den Briten ist alles schwerer, den Kontakt aufzubauen, sind ein bisschen schüchterner, und das trifft auch auf Blogger zu. Deswegen gibt es in Großbritannien diese Plattform, die sich Ours nennt, also natürlich ein bisschen vulgäres Wortspiel. Die Abkürzung steht für Army Rumor Service. Und der Army Rumor Service ist ein hochinteressantes Phänomen, weil es eine komplett anonyme Blogger-Plattform ist. Also es sind keine einzelnen Blogs, sondern eher so ein Kollektiv-Blog, / soziales Netzwerk. Und die haben explizit die Policy, jeder, der da mitmacht, muss anonym sein, aber gleichzeitig Mitglied der Streitkräfte. Und der Effekt ist, dass das ist, also wie der Name schon andeutet, Ours, relativ hemmungslos dazugeht, hart kritisiert wird, Witze da hochgeladen werden, die politisch gar nicht korrekt sind. Aber gleichzeitig auch halt diese Offenheit und diese Lernerfahrung auf der Plattform transportiert werden. Und das ist also spannend in Großbritannien zu sehen, wie dann vor allem die alten Medien, die Presse, sich wirklich die Verteidigungskorrespondenten in England, also jetzt die Journalisten, mit mehreren gesprochen, die schauen sich dann Ours jeden Morgen an und gucken, was es da gerade aktuell gibt an Debatten. Und es ist keine Seltenheit, dass die dann wirklich zum Teil ziemlich harte Sprüche da nehmen und in Zeitungsartikeln, manchmal sogar auf Titelseiten, wenn es politisch heiß genug ist, verwenden. Also.
Und in welche Richtung laufen dann da die Debatten?
Da gibt es alles Mögliche. Es gab es gab so einen Fall, wo Gurkhas, die britischen, also Soldaten aus Nepal, die für die britische Armee kämpfen. Es gab Probleme, dass die nicht eingebürgert wurden in Großbritannien, und die Streitkräfte fanden das also ganz furchtbar, dass ihre Kameraden, die jahrelang harte Arbeit geleistet haben, jetzt nicht in Großbritannien eingebürgert werden, beziehungsweise keine Rente bekommen. Das war der strittige Punkt. Und die haben dann wirklich eine Online-Kampagne da gefahren und gesagt, das kann nicht sein, und haben da politischen Druck aufgebaut. Und solche Dinge gibt's dann da. Also das hat zum Teil relativ wenig dann mit dem Einsatz von Gewalt zu tun, sondern es ist wirklich auch so ein bisschen Streitkräftepolitik, das da gemacht wird.
Und wie verhindern die, dass da jetzt, sagen wir mal, irgendwer einfach mal, so ein 14-jähriger gelangweilter Teenager, einfach mal mitblockt?
Also ich denke, die können verhindern das letztlich nicht. Das ist relativ offen. Also kann sein, dass einfach Leute dabei sind, die so tun, als ob sie Streitkräfte sind, als ob sie Soldaten waren oder sind, und in Wirklichkeit ist das nicht der Fall war. Aber dann sind halt ein paar faule Eier dabei. Es funktioniert trotzdem ganz gut.
Und gibt es bei den Israelis irgendwas, was die so verwenden?
Die Israelis ist, wie man sich unschwer vorstellen kann, ist eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Tradition. Die Streitkräfte in Israel sind noch, sagen wir mal, noch misstrauischer gegenüber der Öffentlichkeit, als es noch in Europa der Fall ist. Und natürlich noch viel misstrauischer, als die Amerikaner sind. Aber trotzdem, in Israel ist Facebook, also Facebook, das richtige Facebook ist in Israel ein Phänomen. Wenn man jemanden treffen will in Israel, selbst Chef der Streitkräfte, also wirklich auch zum Teil Prominente, sie sind fast alle auf Facebook. Das ist total irre. Und Facebook ist also auch in den Streitkräften ein großes Phänomen, so groß sogar, dass erst vor, ich glaube, einer Woche oder zwei Wochen Shin Bet, der israelische, also der Nachrichtendienst in Israel, explizit also in der Presse gewarnt hat, israelische Soldaten letztlich gewarnt hat, dass sie doch vorsichtig sein sollen, nicht zu viele Informationen auf Facebook zu stellen, weil da könnte spioniert werden. Also sozusagen Open-Source-Spionage findet statt, und da haben sie sich große Sorgen gemacht und gewarnt.
Ja, und also Facebook dürfte wahrscheinlich auch da den US-Militärs eine große Rolle spielen.
Ja, und auch dort kontrovers. Also Facebook, dann viele Leute natürlich einfach ihre Erlebnisse da auf Facebook posten, Bilder auf Facebook hochladen, sodass wirklich alle Streitkräfte sich große Mühe geben, die jungen Leute, die das tun, zu sensibilisieren. Zu sagen, gut, wenn ihr Fotos hochladet, wir wissen, wir können es nicht verhindern. Deswegen sagen sie, gut, passt auf. Also nicht, dass ihr irgendwelche Landkarten meinetwegen oder Fotos von Equipment, von Ausrüstung hochladet, die nicht öffentlich sein sollten. Und, was auch ganz interessant ist, man kann wirklich, wenn man es verfolgt, feststellen, welche Einheiten gerade wo sind und welche Einheiten auch dann in der Zukunft wohin geschickt werden, weil die posten dann einfach, ja, was kommt als nächstes, und man kann dann über Facebook doch, wenn man genau guckt, einiges rausfinden.
Und wie geht man damit um, dass halt zum Beispiel ja, Soldaten ihre schrecklichen Eindrücke dort schildern und ihre Familie so quasi informieren wollen? Das löst ja dann wiederum einen gewissen Druck auf die zum Beispiel US-amerikanische Öffentlichkeit aus, so wenn sie bestimmte Bilder oder Geschichten dahin schreiben. Gibt es da irgendeine Form von Regulation durch das Militär?
Ja, das ist ja ein generelles Problem. Es ist nicht nur, natürlich nicht auf Facebook beschränkt. In der Presse, es gibt ja diese große, es gibt ja bei allen Streitkräften, auch nicht nur bei den Amerikanern, immer dieses riesige Problem, dass wenn jemand fällt oder schwer verletzt ist, dass dann die Familie benachrichtigt werden muss durch die offiziellen sozusagen Kanäle, weil es natürlich offensichtlich eine emotional sehr, sehr schwierige Situation ist. Will man nicht in der Presse lesen, dass gerade sein Bruder oder sein Sohn womöglich gestorben ist im Einsatz. Deswegen dürfen die Namen nicht in die Presse gereicht werden, bevor die Familie benachrichtigt ist. Das ist überall so im Prinzip. Und da stellen die neuen Medien schon eine Herausforderung dar. Dazu muss man aber auch sagen, die meisten Leute, die dienen, wissen natürlich um diese Probleme und wissen auch, dass, also sie sind doch ausreichend sensibilisiert. Man kann den Leuten dann schon trauen. Da sind die Amerikaner auch sehr weit, sehr beeindruckend. Das ist, ich denke, auch eine sehr positive Entwicklung in doch manchmal sehr konservativen Organisationen, Streitkräften, dass wirklich durch die Bank Leute langsam offener werden, in dem Sinne, dass sie ihren eigenen Leuten auch mehr vertrauen, weil es einfach anders nicht geht. Das ist eine Entwicklung, die langsam erst voranschreitet, aber die man sicherlich beobachten kann.
Das ist ja ähnlich auch in Unternehmen zum Beispiel.
Ja.
Kommen wir mal zu den Gegnern der Militärs. Ihr habt Hamas, Al-Qaida und wen noch analysiert?
Also Al-Qaida, Hezbollah.
Ah, Hezbollah.
Also im Libanon und die Taliban. Und offensichtlich war das nicht möglich, aus zwei Gründen mit denen persönlich zu sprechen. Also einmal, was schwierig ist, die kann man nicht, oder relativ schwierig, einfach nur so anrufen. Und zweitens wollte das französische Verteidigungsministerium das aus Sicherheitsgründen nicht, dass wir uns da vorwagen. Von daher haben wir mit Experten gesprochen und Sekundärquellen ausgewertet, was eigentlich sehr gut ging. Das nur so als, als Klarstellung. Ja, interessant ist in dem Fall, dass die, nehmen wir mal Hezbollah und Al-Qaida als zwei unterschiedliche Beispiele heraus. Hezbollah ist letztlich eine politische Kraft im Libanon und gleichzeitig eine militante Organisation, aber halt eben auch eine politische Kraft. Die machen Sozialarbeit, wenn du so willst, im Süden vom Libanon. Die sind im Parlament vertreten, haben also, können riesige Menschenmassen versammeln, wenn die öffentliche Kundgebung machen. Die sind also, sie haben sozusagen eine öffentliche Unterstützung, die in die Breite geht und in die Tiefe geht. Al-Qaida dagegen könnte sowas nie tun. Es gibt keine Pins, die man sich an den Anzug kleben kann, oder keine Fähnchen und Kinderspielzeug von Hezbollah. Sowas gibt es alles mit dem Hezbollah-Logo drauf. Das ist wirklich phänomenal. Al-Qaida kann sowas nicht, weil sie letztlich die Bewegung, man kann ja gar nicht mehr Organisation sagen, weil es ist ja mehr, also es ist ja ganz diffus, gibt es weltweit letztlich, die Bewegung praktisch keine wirkliche Kontrolle darüber hat, wer mitmacht, wer sich beteiligt, wer meinetwegen Medienarbeit macht und irgendwelche Sachen runterlädt, sie neu formatiert, mit Musik unterlegt und dann wieder hochlädt. Diese Initiativen gibt es ja. Oder letztlich auch, wer einfach sagt, gut, ich will jetzt handeln, ich muss jetzt irgendwas kaputt machen, ich muss meine Frustration Luft lassen. Also sprich, Al-Qaida sozusagen eher extrem mit einem hohen Maß von Selbstrekrutierung, mit einem hohen Maß von Ausländern, die mitmachen. Das ist eine ganz bunte Truppe, die sich da engagiert. Bei Hezbollah das Gegenteil. Breite öffentliche Unterstützung, vor allem also alles Libanesen, relativ enge Netzwerke, viel Vertrauen, die alle kennen sich persönlich und auch hierarchisch. Also was wir hier sehen, sind doch zwei sehr stark unterschiedliche Organisationen.
Also der Hezbollah mehr quasi eine klassische Top-Down-Organisation und Al-Qaida dann eher so der Open-Source-Ansatz.
Genau. Was wir in dem Buch versuchen, ist eben dieses Konzept War 2.0, sozusagen eine Vision, wie man sich organisieren kann, wie man kämpfen kann. Und Al-Qaida nähert sich diesem Idealtyp, diesem Bild, diesem Modell des War 2.0 sozusagen am meisten an. Und was wir in dem Buch machen, und das ist, denke ich, neu, das hat, soweit ich informiert bin, vorher noch niemand so klar ausbuchstabiert, wie wir das versuchen, ist zu zeigen, gut, ja, es stimmt, Al-Qaida ist beeindruckend, wie sie das Internet nutzen, wie sie Leute informieren, Taktiken oder Anweisungen zum Bombenbau öffentlich machen, um dadurch Leute auch nicht nur zu informieren, sondern ihnen wirklich auch Mittel an die Hand zu geben, um zu handeln. Ja, also sie sind beeindruckend auf der einen Seite. Der relative Nutzen für Al-Qaida ist riesig durch die Medien. Aber die relativen Kosten, also jetzt nicht unbedingt die finanziellen Kosten, sondern letztlich die Nachteile, die daraus entstehen, die sind auch beeindruckend groß für Al-Qaida, für diese Organisation. Und das ist doch was in der Debatte oft nicht gesehen wird.
Und was sind so die Kosten?
Ja, also ich will es mal mit einer Analogie aus der IT-Industrie sozusagen klar machen. Vielleicht kennst du dieses Konzept von Chris Anderson, dem Editor von Wired Magazine. The Long Tail. Hm? Genau. Also soll ich kurz erklären, was das ist?
Nee, Long Tail musst du nicht erklären.
Okay. The Long Tail, also was wir im Prinzip argumentieren, dass Al-Qaida diese extrem stark vernetzten, extrem stark auf neue Medien sich aufbauenden Typen von militanten Gruppen, sozusagen, dass die sich am langen Ende des Schwanzes festgefressen haben. Dass sie sozusagen die Spitze zu nicht verlieren können, weil sie stabil sind an dem langen, flachen Schwanzende. Aber sie können auch nicht gewinnen, weil sie nicht sozusagen in Richtung breite Nachfrage, in Richtung breite öffentliche Unterstützung, in Richtung politische Kraft hin vor nach links wandern, aufwärts wandern können, wie das zum Beispiel Hezbollah getan hat. Also sprich, die Al-Qaida ist in Anführungsstrichen ein Elitenprojekt geworden. Ein Projekt einer selbstrekrutierten, radikalen Elite, die, ich meine jetzt Elite nicht in einem positiven Sinne, klar, die wirklich entkoppelt sind von der Breite, vom Mainstream.
Und hast du da ein paar konkrete Beispiele, wie sie jetzt Medien nutzen? Also ein paar kennt man ja aus dem Fernsehen.
Also es geht, wir haben versucht, eine Reihe von verschiedenen Funktionen letztlich zu unterscheiden, was alles gemacht werden kann. Propaganda, dieser Begriff ist da relativ untauglich, man kann damit nicht viel anfangen. Also es geht von Finanzierung, dass man Werbung macht, um Fundraising zu vereinfachen und dann auf bestimmte Zielgruppen ausrichtet. Es geht um Wissensverbreitung, erstmal Handbücher, wie man jetzt irgendwelche Gifte, Bomben, auch Durchhaltetaktiken, wenn man befragt wird, von meinetwegen von Geheimdiensten. Bis dahin geht es. Also Wissensvermittlung. Es geht um Kontaktaufnahme mit Gleichgesinnten. Es geht aber vor allem, und das ist ganz wichtig, es geht um Orientierung, um ideologische Orientierung. Weil wenn jemand mit dem Gedanken spielt, jetzt wirklich zu handeln, jemanden letztlich zu töten, Zivilisten dabei auch zu verletzen oder zu töten, das erfordert schon eine ideologische Orientierung. Man muss da wirklich dran glauben. Und diese Dienstleistung sozusagen, da ist das Internet, denke ich, ganz wichtig, die neuen Medien ganz wichtig.
Ja. Und das macht man halt in Form von Podcasts oder Videoansprachen oder Handbüchern?
Das gibt es alles, also auf diesen Forums, auf denen dann das radikale Material verbreitet wird, da gibt es natürlich diese effekthascherischen, die man aus dem Fernseher kennt, Videos von Angriffen, die dann aus verschiedenen Blickwinkeln gefilmt werden. Aber diese ideologischen Debatten, also die Begründung, wie kann ich begründen, dass ich jetzt Zivilist mit verletze, töte, diese müssen natürlich in Text gemacht werden. Da ist es dann relativ klassisch. Also da sind dann Bücher, die veröffentlicht werden, Artikel, natürlich auch zum Teil Audio, aber Text ist, denke ich, vor allem da sehr wichtig. Man sollte Text nicht unterschätzen hier.
Und gibt es da auch, also wie verbreiten die sich? Natürlich versuchen dann wahrscheinlich die westlichen Staaten die Verbreitung zu verhindern.
Ja, also es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das Material zu verhindern. Gerade dann, wenn es vor allem Text ist und nicht jetzt Bilder, ist es natürlich auch technisch einfacher umzusetzen. Und vor allem aus rein legaler Sicht, in vielen Ländern ist die Meinungsfreiheit einfach, in den USA zum Beispiel, kann man auch Mein Kampf einfach verkaufen. Die Meinungsfreiheit geht da weiter als in Deutschland. Von daher ist es auch einfacher, dieses radikale Material zu verbreiten. Aber ich denke, das Wichtigste ist, schnell zu sein. Also viele Webseiten gibt es nicht lange, aber die Internetadressen, die URLs werden schnell ausgetauscht auf entsprechenden Foren, sodass die Information einfach sich verbreitet, ohne dass man jetzt immer eine klare Internetadresse hat, wo man die finden kann.
Und die Hisbollah, so als Gegenbeispiel, sind die alle auf Facebook und verletzen sich da oder über Twitter oder SMS so zu ihren Demos?
Ja, Hisbollah ist, also eine Lehre, trotz dieses Titels unseres Buches War 2.0, ist, dass man doch Papier und die, sozusagen, nennen wir es mal alte Medien, und da meine ich wirklich alles von Schildmützen mit Hisbollah-Logos drauf. Denkt zum Beispiel an deutsche Fußballclubs, also diese ganzen
Merchandising.
Ja, Merchandising. Also solche Dinge sind für Hisbollah extrem wichtig. Klar, auch neue Medien, aber man sollte nicht unterschätzen, es ist ein kleines Land, man kennt sich persönlich, man trifft sich, man kann sich also einfach physisch auch sehr leicht treffen. Das heißt, wir sind letztlich einfach weniger auch auf die neuen Medien angewiesen. Und natürlich, Libanesen sind ich glaube, Libanon hat eine der höchsten Mobiltelefonraten, Verbreitungsraten, und sind alle ziemlich technikverrückt, von daher wie genau Hisbollah jetzt zum Beispiel Mobiltelefone und Twitter gerade nutzt, darauf kann ich jetzt keine genau spezifische Antwort geben. Ich würde vermuten, spielt schon eine große Rolle.
Und SMS vor allem zur Mobilisierung.
Ja, absolut, absolut. Aber SMS ist natürlich auch in dem Fall in den beiden letzten militärischen Operationen, großen Operationen in der Region, also 2006 August, der Krieg Israel gegen Hezbollah und dann Ende 2008 in Gaza. Da haben die Israelis auch einfach SMS, psychologische Kriegführung gemacht. Dann haben die Mobilfunknetze benutzt, um Leute zu informieren und letztlich die Unterstützung für Hezbollah zu brechen bzw. zu hinterfragen. Wie gut es funktioniert hat, ist offen. Aber zumindest SMS ist da auch, wird auch auf Weisen verwendet, mit denen man hier wahrscheinlich nicht sofort rechnet.
Also kriegt man auf einmal auf sein Handy irgendwie, hallo, hier ist die israelische Regierung.
Ja.
Überraschung.
Genau. Also wirklich, ich weiß nicht genau, wie die technische Umsetzung funktioniert, aber ich habe Bekannte, auch die zum Teil gar keine Libanesen sind, die dann in der Region waren als Journalisten, als Blogger, die halt einfach, weil sie in einem entsprechenden Netz eingeloggt waren, einfach dann auch diese die psychologische Kriegsführung auf ihr Handy bekommen haben.
Ja, das ist interessant. Und habt ihr irgendwelche, also so, du hast schon mal leichte Trends so angesprochen, habt ihr so Kerntrends, die ihr quasi aus euren Studien in diesem Buch verfasst habt, wo der Trend hingeht?
Also was sicherlich ein Trend ist, ist in, nehmen wir mal Afghanistan als Beispiel. Afghanistan ist derzeit einer der am schnellsten wachsenden Mobilfunkmärkte, weil einfach die Sättigung so niedrig war, dass jetzt seit der Öffnung, seit die Taliban, also 2001 dann weg waren, sich wahnsinnig viel getan hat. Deswegen ergibt sich da ein ganz interessanter Effekt, nämlich die Taliban sind natürlich, gibt ja dieses berühmte Foto, vielleicht kennst du das, von diesem Mullah, Taliban-Kommandeur, der mit seinem iPhone prahlt. Da sagt er,
kenn ich nicht, aber kann ich mir vorstellen.
Der sagt, er wäre also süchtig nach seinem iPhone und könnte ohne iPhone gar nicht mehr richtig unterwegs sein. Also der springende Punkt hier ist, die Taliban sind sicherlich Early Adopters, also die nehmen die Technik früh an. Was man aber jetzt auch sieht, ist, dass in die Breite der Bevölkerung in Afghanistan alle möglichen Leute Mobiltelefone haben. Auch diejenigen, die Taliban nicht gut finden. Dadurch ergibt sich natürlich für die Taliban ein Problem, weil diese Leute mit sehr niedrigem persönlichen Risiko einfach die NATO oder ihre eigene Regierung anrufen können und sagen, ja, du hier, ich bin hier im Dorf so und so, hier stimmt was nicht, hier gibt es Taliban, mach mal was. Und selbst ganz spezifische Informationen, wo die sich gerade aufhalten. Also die Taliban selber geraten durch die Technik unter Druck in einer Form, die sie wahrscheinlich gar nicht erwartet haben.
Und weitere Trends?
Weitere Trends. Es wird interessant sein zu sehen, ich hatte anfangs die digitalen Einwanderer und die digitalen Einwohner erwähnt. Also wenn die Digital Natives sozusagen in der Hierarchie aufsteigen und Generäle irgendwann mal auch dann die Feinheiten der Möglichkeiten dessen, was man machen kann, verstehen, dann wird sich sicherlich auch von westlichen Streitkräften mehr tun, als es jetzt schon der Fall ist. Weil ganz interessant, dass ja oftmals Leute, die nicht so richtig wissen, was eigentlich passiert, besonders enthusiastisch sind. Zum Beispiel aktuelle amerikanische Verteidigungsminister Robert Gates und auch sein Vorgänger Rumsfeld haben beide dieses Statement gemacht, haben beide gesagt, ja, wir werden von Al-Qaida, we are being outcommunicated by Al-Qaida. Al-Qaida ist besser in der Kommunikation als wir. Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist es eigentlich ein ziemlich, ja, fast naives Statement, weil also Al-Qaida selber nicht mal Kontrolle darüber hat, was passiert. Wie können sie dann sozusagen uns out-communicate? Also diese Statements wird man in der Zukunft wahrscheinlich weniger bekommen.
Okay, jetzt fällt mir keine Frage mehr ein. Gibt es noch irgendwas, was du noch unbedingt erzählen wolltest?
Ja, also...
Was wir noch nicht angesprochen haben.
Ich denke, ja, interessant, weil ich schon die Gelegenheit habe, hier ein paar Leute in Deutschland anzusprechen, die viel bloggen. Also ich verstehe letztlich selber nicht wirklich genau, warum in Deutschland gerade bei den Streitkräften so wenig Blogging-Aktivitäten stattfinden. Weil, wie ich ja gesagt hätte, man kann es in ganz verschiedenen Situationen tun, man muss es nicht unbedingt aus der Truppe, aus dem aktiven Dienst heraus tun. Also ich denke, da würde die Bundeswehr doch sehr und Deutschland einfach sehr profitieren, wenn man einfach eine offenere Kultur hätte, auch innerhalb der Streitkräfte. Und ich meine jetzt nicht Sprecher und Offizielle, sondern wirklich die Leute, denen auch was daran liegt, dass Deutschland in diesem Bereich, der natürlich noch relativ kontrovers ist in Deutschland, aber doch einfach mitreden kann. Mit Franzosen mitreden kann, mit Briten mitreden kann, mit Niederländern mitreden kann und mit Amerikanern mitreden kann. Ich kriege oft die Frage von Kollegen, was passiert denn da in Deutschland? Blogs oder diese Militär... Es muss nicht unbedingt innerhalb des Militärs sein, auch in der ganzen Sicherheitspolitik. Ja, und es ist ein bisschen schade, dass ich dann immer sagen muss, passiert eigentlich nicht viel. Warum ist das so? Ich weiß es nicht.
Ja, mir fällt auch nur Augen geradeaus von Thomas Wiegold vom Fokus ein, so als einziges Militärblog so quasi. Ja, das kann man ja auch mal dann die Leser oder Zuhörer fragen, wenn euch was einfällt, was wir nicht auf dem Radar haben, dann schreibt es in die Kommentare.
Wunderbar, ich würde mich freuen.
Ja, und dann vielen Dank für das Interview, Thomas.
Danke.